Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese uns den Predigttext für den heutigen Sonntag aus dem Matthäusevangelium im 11. Kapitel. Um Gottes Wort zu ehren, wollen wir dazu bitte aufstehen. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater, und niemand kennt den Vater als nur der Sohn, und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Herr, darum sind wir jetzt hier, um zu hören, was du uns zu sagen hast, um deinen Ruf zu hören und dein Joch zu nehmen. Schenk uns dazu Aufmerksamkeit und deinen Heiligen Geist. Amen. Nimm bitte wieder Platz. Liebe Gemeinde, heute ist Wahlsonntag und ich möchte an diesem Wahlsonntag, an dem wir ja in allen Teilen unserer Landeskirche in Hessen und Nassau die neuen Kirchenvorstände wählen, an diesem Tag möchte ich uns an die wohl bedeutendste Kirchenwahl in der jüngeren Kirchengeschichte erinnern. Und zwar ist dies die Kirchenwahl am 23. Juli 1933. Es war dies die dunkle Zeit des Nationalsozialismus. Bei dieser Wahl erlangten die sogenannten deutschen Christen 75% aller Stimmen und damit die Herrschaft in der deutschen evangelischen Kirche. Die Glaubensgemeinschaft der deutschen Christen trat für die Verherrlichung des Deutschtums und der nordischen Rasse ein und forderte eine Gleichschaltung der Kirche mit der nationalen Revolution Adolf Hitlers. Mit ihrem überwältigenden Wahlsieg schien nun die Eingliederung der evangelischen Kirche in den Staatsapparat Hitlers überhaupt nichts mehr im Wege zu stehen. Der weitaus größte Teil der Kirche hatte sich ja zu diesem totalitären Regime bekannt. Aber damit hatte sich auch ganz plötzlich eine ganze Kirche denkbar weit von ihrem Auftrag und ihrem eigentlichen Wesen entfernt, nämlich von dem Auftrag, das Evangelium von der freien Gnade Gottes allen Völkern zu verkündigen. In dieser Situation trat aber dann eine Gruppierung mit Namen Bekennender Kirche auf, die so etwas wie ein Sammelbecken der ganz unterschiedlichsten kirchlichen Richtungen war, die aber das einte, dass sie gegen die Vereinnahmung der Kirche vom Staat eintraten. Es ging ihnen um die Freiheit der Kirche, die sie im Auftrag der Kirche begründet sahen. Sie lehnten es nämlich ab, sich in irgendeinen anderen Dienst stellen zu lassen, als in die Verkündigung des Wortes Gottes. Sie lehnte es ab, irgendein anderes Joch zu tragen als das Joch Jesu Christi. Das wiederum bedeutete Kampf. Es begann die Zeit des sogenannten Kirchenkampfes. Kampf gegen die herrschende Mehrheitsmeinung in der Kirche, wohl auch im Volk. Wo man sehr wohl bereit war, ein ganz anderes Joch zu ziehen, nämlich das Joch der nationalen Revolution Hitlers. Dieses Joch wollte man zumindest in Kreisen der bekennenden Kirche nicht tragen, weil es eben nicht das Joch Jesu Christi war, von dem unser Predigttext spricht. Die Situation von 1933 ist gleich in mehrfacher Hinsicht ein Beispiel für die Situation, in die hinein Jesus sein Wort von den Mühseligen und Beladenen spricht. Denn auch Jesus geht es darum, dass wir manches Joch in unserem Leben tragen, das er uns nicht auferlegt hat und unter dem es uns wirklich schlecht geht. Jesus geht es hier um unsere Befreiung von fremden Jochen. Denn eins ist sicher, irgendein Joch ziehst du immer. Seit Martin Luther in seiner Schrift vom unfreien Willen es klargemacht hat, dass wir keine absolute Freiheit haben, sondern in jedem Augenblick unseres Lebens letztlich unter irgendeinem Joch stehen. Ob das Joch unserer Erziehung ist, ob das Joch eines Zeitgeistes ist oder ob das eben auch das Joch eines totalitären Regimes ist. Immer stehen wir unter einem Joch. Jesus will die Befreiung von fremden Jochen, um uns ein Joch aufzuerlegen, das uns gut tut. Ja, das wir ziehen können, das unserem Leben eine Richtung gibt und das uns auf einem Weg des Segens erhält. Und diese Befreiung beginnt zunächst mit einer befreienden Erkenntnis. Ein hervorstechendes Merkmal des deutschen Kirchenkampfes in der Zeit des Nationalsozialismus war, dass es sich hier nicht um eine direkte Auseinandersetzung zwischen Kirchenleitung oder Kirche und Adolf Hitler handelte, sondern um einen innerkirchlichen Kampf. Für die meisten Kirchenglieder bestand kein Zweifel daran, dass Adolf Hitler eine Gabe Gottes an das deutsche Volk sei, dass sein politisches Programm geradezu eine Offenbarung des Willen Gottes sei und dass seine Worte eine frohe Botschaft an alle Deutschen seien. In der Nachfolge und Unterstützung dieses Mannes sah man jetzt auch die Aufgabe der Kirche. Demgegenüber beharrte die bekennende Kirche darauf, dass es in der Kirche nur ein einziges Wort gebe, dem sie zu gehorchen und das sie zu verkündigen habe, nämlich das Wort Gottes in der Person Jesu Christi. Entsprechend gab es für sie nur ein Lebensprogramm, nämlich die Nachfolge hinter diesem Jesus Christus und seinem Leben her. Damit machte sich die bekennende Kirche aber doch zu einer, man möchte sagen, ketzerischen Minderheit und rückte deutlich vom Mehrheitswillen der Kirchenglieder sonst ab. Die meisten hielten es für einen wirklich alten Zopf, wenn die bekennende Kirche daran festhielt, dass Jesus, der Jude, gekommen war, die Armen, die Entrechteten, die Kranken, die zu kurz gekommenen, ja auch die Sünder und die Ausgestoßenen zu suchen und zu befreien. Sein Handeln war bedingungslose Liebe und herzliche Demut. Von einem solchen Gott wollte man aber in den Kreisen der deutschen Christen nichts mehr wissen. Er passte nicht mehr zu dem modernen neuen Bewusstsein einer Herrenrasse, die ihr Heil von der Entfaltung ihrer eigenen Genialität erwartete. Man war vielmehr der Meinung, dass Gott sich zu den Mächtigen, zu den Klugen, zu den Heldischen, zu den Mutigen und vor allem zu den Deutschen bekenne. Man meinte, etwas vorweisen zu können, auf das Gott mit Recht stolz sein könne. Jesus Christus aber spricht: Ich preise dich, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Die Weisen und Klugen, von denen Jesus hier spricht, das sind die Vertreter der Jerusalemer Hierarchie und Schriftgelehrsamkeit. Es sind die Priester und Priesteradel, auch die, die mit der römischen Besatzungsmacht kollaborierten, sowie die Schriftgelehrten und Pharisäer, die alle zusammen so etwas, man möchte sagen, die offizielle Kirche gab es nicht, aber die offizielle Synagoge darstellten. Mit ihnen stand Jesus, wie wir alle wissen, bis zum bitteren Ende in Auseinandersetzung. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Dieses Ja zum Beschluss und Willen des Vaters ist das Ja zu einem nicht leichten, zu einem schweren Weg gegen jene offizielle Meinung. Aber warum gibt es für Jesus nur diesen Weg? Warum weiß er von vornherein, dass die Weisen und Klugen für seine Botschaft taub sind? Nun, weil die Weisen und Klugen für das, was sich von Gott her ereignet, unzugänglich sein müssen. Denn diejenigen, die sich vor Gott mit ihrer Weisheit und Klugheit behaupten wollen, die nehmen dann, wenn Gott am Werk ist, nichts von ihm wahr. Sie sind blind für Gott und können von Gott nichts merken, weil sie damit beschäftigt sind, mit sich selbst zu gehen, mit sich selbst ins Reine zu kommen, auf sich selbst aufmerksam zu machen, statt von Gott etwas zu erwarten, was nicht seinen Grund bei ihnen selbst hat. Sie sind nicht in der Lage, sich ganz und gar in Gottes Hände zu legen. Liebe Schwestern und Brüder, wie schnell sind wir alle solche Weisen und Klugen? Ganz anders die Unmündigen. Sie stehen vor Gott mit leeren Händen da. Sie sind die geistlich Armen, die Leidtragenden und die Kranken. Sie können Gott nichts weiter bringen als ihre eigene Unzulänglichkeit, Krankheit und auch ihre Sünde. Aber gerade in dieser Haltung sind sie offen für Gott. Unmündige sind in unserem Text auch die Mühseligen und Beladenen. Die Mühseligen und Beladen, das sind nicht einfach die, die von einem schweren Schicksalsschlag getroffen sind, sondern im Zusammenhang unseres Textes sind damit zunächst einmal diejenigen gemeint, die Mühe haben und schwer daran tragen, dass sie mit diesem religiösen Leistungsdruck der Mehrheit nicht Schritt halten können. Es sind Leute, die Mühe haben und schwer daran tragen, dass sie den peinlich genauen Spielregeln einer kirchlich frommen Gesellschaft nicht entsprechen können. Und es sind schließlich Menschen, die Mühe haben und schwer daran tragen, dass sie nichts vorweisen können, um sich als ein wichtiges Glied dieser Gesellschaft ausweisen zu können. Aber was offenbart Gott nun gerade diesen unmündigen, mühseligen und Beladenen? Unser Text sagt es an dieser Stelle leider nicht so ganz ausführlich. Es heißt hier, ich preise dich, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen hast. Was heißt aber dieses Dies? Ich glaube, es kann kein Zweifel daran sein, dass damit jene befreiende Erkenntnis gemeint ist, die von der Mühe, die von dem Druck befreit. Die befreiende Erkenntnis, dass Gott gerade den sucht, der sich nicht vor ihm behaupten will, der immer wieder mit leeren Händen vor ihm steht, damit er sie gefüllt bekommt. Es ist die Erkenntnis der freien Gnade Gottes, die uns von allen menschlichen Jochen befreit. Es ist die Erkenntnis, dass wir Gott nicht erst etwas bringen müssen, aufgrund dessen er uns dann lieben kann, sondern dass er uns tatsächlich so nimmt, wie wir sind. Hier offenbart sich der Gott, der mit offenen Armen ruft, kommt her zu mir alle. Er macht uns so, wie wir sind, zum Gegenstand seiner Liebe. Liebe Schwestern und Brüder, wo diese befreiende Erkenntnis aufgegeben wird, da kann es nicht zu einem befreiten Leben kommen. Dann regiert in dieser Kirche nicht mehr ihr grenzenlos liebender Herr, sondern da lässt sie sich unter das Joch menschlicher Interessen, Pläne und Zwecke spannen. Eine Gefahr, in der unsere Kirche und unsere Gemeinde zu jeder Zeit, nicht nur damals im Nationalsozialismus, sondern auch heute ganz aktuell steht und niemals gefeit ist. Deshalb wollte die bekennende Kirche unter allen Umständen an dieser befreienden Erkenntnis festhalten. Heute sind wieder Kirchenwahlen und wir wählen zum ersten Mal den Kirchenvorstand unserer neu gegründeten Christusgemeinde. Dieser Name Christusgemeinde soll auch unser Programm und unser Wesen sein. In der Mitte, im Zentrum steht das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und auch im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Barmer Theologische Erklärung, 1. Kapitel. So hat es damals die bekennende Kirche sehr gut formuliert. Eine Kirche, eine Gemeinde, die diese Mitte aufgibt, gibt sich selbst auf und zieht in jedem Fall ein falsches Joch. Ich befürchte, dass unser heute neu gewählter Kirchenvorstand und damit unsere ganze Gemeinde in der Gefahr stehen wird, mehr auf Statistiken und Zahlen hören zu sollen, als auf das Wort Gottes. Das Wort der sogenannten Freiburger Studie zur Zukunft der Kirche hat einen so gewaltigen Eindruck in nahezu allen Kirchenleitungen Deutschlands hinterlassen, dass alle Verheißungen und Zusagen Jesu zur Zukunft der Kirche dahinter zu verblassen scheinen. Das ist fatal. Natürlich müssen wir uns auch mit Zahlen und Statistiken auseinandersetzen. Aber wo ist denn die Mitte, von der her das alles sein Gewicht und sein Maß findet? An diesem Wahlsonntag geht es mir zuerst um unsere Kirche und unsere Gemeinde, die immer wieder neu zu ihrer Mitte gerufen werden müssen. Aber Jesus spricht uns hier natürlich auch ganz persönlich an. Unter welchem Joch deines Lebens stöhnst denn du? Wer hat es dir denn auferlegt? Niemand von uns kann einfach so aus all den Jochen des Lebens aussteigen. Aber es ist schon die Frage, was unser Leben befreien kann. Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Worin besteht denn ein befreites Leben unter dem Joch Jesu? Ich denke, ein befreites Leben hat vor allem ein unverkennliches Merkmal, das in unserem Text auch vorkommt. Es ist ein sinnerfülltes Leben. Es hat einen Sinn gefunden. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Mit einem Joch ist immer eine Aufgabe und ebenso ein Ziel verbunden. Wer ein Joch aufhat, dem ist die Richtung und das Ziel vorgegeben. Und genauso, liebe Schwestern und Brüder, ist es mit dem Joch Jesu. Er sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Unsere Aufgabe, unser Joch besteht darin, diesem Vorbild Jesu folgend, diese Sanftmut und Demut zu üben. Es geht darum, dass wir uns hineinnehmen lassen in diesen Weg Jesu der Sanftmut und Demut. Unser Auftrag und der Auftrag seiner Kirche liegen im Teilhaben am Weg Jesu. Jesus ist gekommen, um das Verlorene zu suchen und das Kranke zu verbinden. Er ist gekommen, um die Versöhnung und Liebe Gottes zu den Menschen zu bringen, und zwar in Wort und Tat. Genau das ist auch unser Sinn und Auftrag als Glieder der Kirche Jesu Christi. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Darin drückt sich das Ziel dieses ganzen Unternehmens aus. Es geht um die Ruhe unserer Seelen. Und das ist wohl alles andere als eine passive Ruhe. Sondern damit ist eben das Gegenteil von einer in alle Richtungen hin und her gezogene Seele gemeint. Ein sinnerfülltes Leben zeichnet sich gerade dadurch aus, dass es Ruhe gefunden hat bei einem guten Sinn, für den es sich lohnt zu leben. Unser Herr Jesus Christus lädt uns ein, dieses Joch von ihm zu empfangen. Darum kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, spricht Jesus Christus. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.